Aber man sagt ja, wenn Krabben in einen Topf reingeworfen werden und einer rauskrabbeln will, ziehen die anderen sie wieder runter. Und so ein bisschen komme ich mir in Deutschland manchmal so vor, ja, einer fängt an rauszukrabbeln und dann hängen sich alle dran und ziehen ihn wieder runter, weil nee, gleich machen, ne, nach unten. Anstatt zu sagen, hey, ich applaudiere dir, du hast es geschafft, ich habe es vielleicht noch nicht geschafft und ich versuche ein Umfeld hier auch bei mir zu schaffen, dass Ideen nicht kaputt geredet werden, dass man nicht direkt niedermacht und alles, was nicht klappt. Und das ist eine kulturelle Frage. Da haben wir Hausaufgaben meiner Meinung nach.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramming und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Ing. Achim Kampka. Achim ist nicht nur Produktionswissenschaftler an der RWTH in Aachen, sondern auch Autor mehrerer Bücher, die sich eher an ein breiteres Publikum richten. Gerade erschienen ist eines mit dem interessant ambivalenten Titel Zukunftsfrust, was wiederum ein Nachfolgebuch zu Zukunftslust ist, das er vor 2 Jahren veröffentlicht hat. Achim hat den Verein Ingenieure retten die Erde mitgegründet. Viele von euch kennen ihn aber sicher aus dem Kontext Elektromobilität. Er ist nämlich Miterfinder und Mitgründer des Street Scooters, also jenes Elektro-Lieferfahrzeugs, das später von der Post übernommen wurde und dann irgendwie, um das es dann so ein bisschen Streit gab später. Achim, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Lass uns mit dem Street Scooter anfangen. Das war ein tolles Ding. Viele bewunderten euch, wie ihr aus der Universität heraus ein Elektrofahrzeug günstig und praktikabel irgendwie entwickelt habt und es dann auch tatsächlich eine Serie gebracht habt und dann wurde es von der Post übernommen. Aber dann hat es mit der Skalierung doch nicht so richtig geklappt. Woran lag's?
Es ist ein typisches Problem, was wir öfter haben. Also woran lag es bei uns? Du hast es gerade schon beschrieben. Wir haben, glaube ich, viele Sachen richtig gemacht. Und es war auch richtig, bin ich nach wie vor überzeugt, wirklich so einen Ankerkunden, die Deutsche Post, mit an Bord zu holen. Und dadurch ist ja auch eine wirklich signifikante Flotte ermöglicht worden. Und dann kam aber, glaube ich, der Punkt, wo man auch das ein oder andere, kreide ich mir auch selber an, einfach falsch entschieden hat. Ne? Das heißt, man ist von einem sehr spitzen Produkt, also ein Produkt, was wirklich für einen ganz besonderen Use Case sehr, sehr gut funktioniert, war dann die Idee, das so zu skalieren auf Handwerker, auf andere Bereiche und damit dann doch eigentlich in direkten Wettbewerb auch der großen etablierten Automobiler zu gehen. Und genau dieser Spagat, da hat man dann unterschätzt, dass das einfach auch unglaubliche Ressourcen braucht. Ja, also bis dahin sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, auch ein Stück weit unter dem Radar mit sehr effizienten Mitteln gearbeitet. Und dann ist es aber nochmal eine andere Nummer von einigen tausend Stückzahlen im Jahr auf eine Größenordnung von 50.000, 100.000 schlussendlich zu kommen. Und ich brauche dann ja auch die entsprechenden Vertriebskanäle und diese Skalierung, die ein industrielles Unternehmen gut kann, die Automobiler gut können. Aber, und da hapert es aus meiner Sicht oft dran, ein Start-up eigentlich ja komplett aufbauen muss oder sich gute Partner suchen muss. Und dann war die Konstellation zwischen Deutsche Post und Street Scooter eben nicht mehr die ideale, weil dann der Kunde, ja, ab einer bestimmten Größe nicht mehr helfen konnte und die anderen Fähigkeiten, die ich jetzt für das Skalieren eigentlich bräuchte, wie industrielle Großserienprozesse, Vertriebsprozesse, die konnten wir eben nicht in der Analogie von der Deutschen Post nehmen, sondern da hätte man einen der großen Automobiler gebraucht, um das zu skalieren. Und das hat nicht funktioniert, dass man dann sich einen Partner vernünftig suchen konnte, der eben da mitgehen konnte. Und das war eigentlich so der Bruch in der Erfolgsstory aus meiner Sicht. Und dann ist es so auch nicht weitergegangen. Und zum anderen, auch als Persona, was ich gut kann, ist bis zu diesen 80%, also es ist auch eine Teamfrage. Ja, wir konnten sehr gut als Team, was das bis dahin getrieben hat, waren wir, glaube ich, sehr gut geeignet, hohe Flexibilität, ein großes Know-how in diesem Vorantreiben. Aber wir waren eben nicht erfahren in dem Thema der Skalierung und der stabilen Produktion, wie wirklich Vertriebsmechanismen in der Automobilindustrie dann funktionieren. Das waren dann auch die falschen Personen für diesen nächsten Schritt. Das heißt, wir hätten früher anfangen müssen, einfach Erfahrungsträger, die dann die Schritte danach können. an Bord zu holen, ins Team zu holen und diese Kompetenzen dann nicht selber zu erlernen und viele Fehler dabei zu machen, macht man ja einfach, wenn man was zum ersten Mal macht. Und das passt dann halt nicht. Und ich glaube, das ist ein Stück weit symptomatisch. Ich habe es danach auch bei vielen anderen Startups beobachtet, dass so nach der ersten Erfolgswelle und Euphorie es ganz oft dann einknickt, wenn ich wirklich sage, ich möchte mich dauerhaft im Markt etablieren, vor allen Dingen mit viel größeren Skalen dann.
Also mich beeindruckt, ne, diese selbstkritische Reflexion jetzt auch im Nachhinein, aber man könnte jetzt auch sagen, okay, da sind einfach vielleicht taktische und strategische Fehler begangen worden, gab es halt eben das, was du gerade beschrieben hast, nicht die Idealbesetzung im Team, aber das ist per se erstmal kein systemisches Problem. Ne? Also quasi, ne, ihr habt euch halt mit den falschen Partnern zunächst verbündet, mit der Post oder zumindest mit einem Partner, der dann nicht weiter mit euch gehen wollte. Bei Amazon, die hätten halt vielleicht mehr Lieferfahrzeuge dann ordern können oder so. Aber da würde man ja jetzt erstmal sagen, das hätte auch anders laufen können. Da gibt es per se jetzt erstmal nichts von dem, was du bisher gesagt hast, wo man direkt zumindest den Eindruck hat, es lag dann doch am deutschen Innovationsökosystem oder es lag an der deutschen Bürokratie, sondern es lag, hey, die Post hat halt nicht genug, die Taschen der Post waren halt nicht tief genug.
Ja, wobei da schon, glaube ich, ein Systemthema drin liegt, insofern, dass man, um das jetzt zu skalieren, erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen müsste, um es auf einem bestimmten Level zu heben. Und nehmen wir dann mal Tesla, die ja jahrelang am Anfang auch nicht schwarze Zahlen geschrieben haben, aber erst ein ganzes System aufgebaut haben. Da war ja ganz andere Größenordnung an Geld, meine ich, drin. Ja, ist auch ein ganz anderes Fahrzeugklasse, aber einfach mal von der Logik her. In Amerika, USA sehe ich das schon so, dass der Unternehmenswert nach dem Potenzial bewertet wird und man dann schon signifikante Summen reinpackt, ja, bis ich dann diesen Durchbruch auf in den größeren Skalen hinkriege. Und bei uns war schon die Diskussion, naja, nach wie vielen Jahren rentiert sich das denn? Wenn ich jetzt was investiere, möchte ich das aber nach 24 Monaten, 36 Monaten, müssen wir dann schwarze Zahlen schreiben. Und das ist halt in so einem Bereich nicht möglich. Und da sehe ich schon einen Kernunterschied zwischen der Herangehensweise, wie wir das in Deutschland, Europa machen oder in den USA. Und das sieht man ja auch daran, dass viele Startups, die jetzt gerade groß werden, wenn sie einen bestimmten Wert haben, werden sie gekauft, übernommen von im Kern Unternehmen eher aus den USA oder jetzt neuerdings auch China und eben nicht von großen deutschen Unternehmen. Und das ist das, was ich meinte. Also bis zu einem bestimmten Punkt, was Neues hochtreiben. Das ist gerade das, was die Startups-Teams oft auch gut können. Und dann bräuchte ich aber den Partner, der skaliert, also der beim Skalieren hilft, wirklich Geld reinwirft und beim Skalieren hilft. Und da scheint es doch strukturell oder mentalitätsmäßig einen anderen Blick in Deutschland dann drauf zu geben, dass man nicht bereit ist, dann auch für so ein Startup dann mal 50, 100 Millionen auf den Tisch zu legen, um es dann richtig groß zu machen. Und das, glaube ich, ist, ob das jetzt systemisch irgendwo, es ist ja nirgendwo festgeschrieben, dass es so ist und ist ja auch kein Gesetz oder keine Regel, dass man es nicht darf. Aber das ist ein Unterschied in der Herangehensweise, in der Mentalität vielleicht, die da schon schwierig und herausfordernd war. Denn es gab schon Zeitpunkte, wo ich gesagt hätte, auch im Nachhinein, wenn man da richtig angesetzt hätte, ja, und einen der großen Automobiler zum Beispiel an Bord geholt hätte, der sagt, ich mache das jetzt richtig groß, bin ich nach wie vor der Meinung, das hätte gut funktionieren können.
Aber es gab die Gespräche ja sicherlich, ne? Also ihr habt ja genau. Wahrscheinlich mit den großen, das wären ja jetzt auch, ne, auf die natürlichen Partner gewesen. Und auch mit einem guten Timing, denn es war ja genau die Phase, wo ihr mit einem anständigen Produkt auf dem Markt bereits war, zumindest in einer Kleinserie, wo die anderen noch überlegt haben, wie kriegen wir denn die Prototypen hin?
Ja, also bis dahin alles richtig gemacht und ich glaube, es gibt viele Faktoren. Es gibt immer den menschlichen Faktor auch, das habe ich auch immer wieder gelernt, dass in dem Fall auch, warum ist Street Scooter überhaupt so weit gekommen? Nochmal einen Schritt zurück, um dann auf den anderen nochmal zu gehen, dass ein Jürgen Gerdes, der ja Postvorstand war, ja, auch eine Vision hatte, dass er dahin wollte und dass er sich dann mit mir gut verstanden hat und wir ähnliche Typen waren von der Herangehensweise. Ne? Was super geholfen hat, dass man auch den Rücken freigehalten hat, auch obwohl ein Konzern das übernommen hat, dass man das mit vorangetrieben hat. Und es hängt immer auch von Personen und Persönlichkeiten ab. Ne? Und das war, glaube ich, und jetzt springen wir wieder zurück, warum es dann nicht weitergegangen wird. Dann andererseits, glaube ich, auch ein Faktor, die handelnden Personen, die Entscheider, in den unterschiedlichen Unternehmen, auch mit denen wir diskutiert haben. Da hat es, glaube ich, auch auf der menschlichen Ebene nicht gefunkt und die reinen Argumente auf der sachlichen haben dann eben auch nicht ausgereicht. Ne? Aber es war auch meiner Meinung nach ein menschliches Thema, ja, wer wie sich auch positioniert und so weiter. Und das sollte man, glaube ich, auch nicht zu klein reden. Es hängt immer auch davon ab, ob die Menschen, die zusammenkommen, gut miteinander können, einen Draht zueinander haben, Dinge vorantreiben. Das war für mich ein sehr, sehr großer Lerneffekt, auch sehr, sehr stark in meinen Kooperationen darauf zu achten, dass es tatsächlich auch menschlich funktioniert und nicht nur von der Sachlogik her, dass man sagt, ja, macht alles Sinn. Und dann kommt man trotzdem immer wieder in Reibereien und Konflikte, weil die Dinge, die dann auf einer anderen Ebene eigentlich sind, dann nicht passen. Kann man jetzt als unprofessionell bezeichnen, aber wir Menschen sind nun mal Menschen, haben Emotionen und Sympathien und Antipathien, ja, von den Einstellungen her. Und ich berücksichtige das seitdem sehr, sehr stark und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich fahre da gut mit.
Klingt plausibel, aber ist es dann nicht auch eine Schwäche des kulturellen Kontexts bei uns? Ne? Wenn jetzt Amerikaner sagen würden, das mit der persönlichen Ebene ist schön und gut, aber die transaktionale Ebene ist die eigentlich wichtigere, dann wäre das ja bei euch dann nicht irgendwie an Menschelei gescheitert.
Ja, ja, genau, und da haben wir halt viele. Ne? Das fängt an bei einer Neidkultur oder wenn einer eine Idee hat, erlebe ich es immer wieder hier im Umfeld von Deutschland, dass mir alle die 100 Gründe, warum das eine ganz doofe Idee ist und warum das nicht funktionieren wird und unterstützen tue ich dich auch nicht. Ne? Das kommt halt auch dazu. Und das ist, finde ich, schon eine sehr deutsche Haltung. Ich sitze ja hier an der Grenze zu den Niederlanden. Das ist ganz anders. Wenn ich mit den Niederländern rede, dann fangen die an mitzudenken und sagen, oh, dann könntest du noch das machen und hier kann ich dir helfen und ich kenne übrigens noch den, der kann dir dann diese Tür öffnen. Und da hast du recht, das ist wirklich eine Einstellungs- oder Kulturfrage auch, wo wir uns selbst im Weg stehen, dass wir doch sehr stark so die Risiken sehen, was nicht klappen könnte, ja, dass wir da risikoavers in vielen Teilen sind und vor allen Dingen auch andere, die hochkommen, nicht so unbedingt unterstützen. Ne? So ein bisschen wie diese, ich weiß gar nicht, ich habe es noch nie wirklich rausgefunden, ob es wirklich stimmt, aber man sagt ja, wenn Krabben in einen Topf reingeworfen werden und eine rauskrabbeln will, ziehen die anderen sie wieder runter. Ne? Und so ein bisschen komme ich mir in Deutschland manchmal so vor, ja, einer fängt an rauszukrabbeln und dann hängen sich alle dran und ziehen ihn wieder runter, weil nee, gleich machen, ne, nach unten. Anstatt zu sagen, hey, ich applaudiere dir, du hast es geschafft. Ich habe es vielleicht noch nicht geschafft, aber du hast es geschafft. Und das, ich glaube schon, das ist eine kulturelle Frage. Und ich versuche, die auch zu ändern, ein Umfeld hier auch bei mir zu schaffen, am Institut, in dem ganzen Umkreis, dass Ideen nicht kaputt geredet werden, dass man nicht direkt niedermacht und alles, was nicht klappt, ist ja auch gut. Kritisch auf was zu gucken, ist ja prinzipiell jetzt nichts per se was Schlechtes. Aber man muss immer gucken, dass man das gut und ausgewogen macht und vielleicht auch mal eine Idee mitspinnt, weiterspinnt und dann schärft und dran rumschleift. Und das ist eine kulturelle Frage. Da haben wir Hausaufgaben meiner Meinung nach, wenn wir da wieder nur so in die nächste Gründerzeit, die wir dringend brauchen in Deutschland, die müssen wir rein. Und Gründer sind jetzt gar nicht so die Helden. Ne? Also wenn ich so in Diskussionen gucke, ne? Also ich finde Gründer ja toll.
Ja. Und wir auch bei der Sprint übrigens.
Ja. Aber wenn man das mal so in der Bevölkerung, die jetzt nicht so unbedingt mit Gründungen zu tun haben, diskutiert oder fragt, willst du auch Gründer werden? Ja, weiß nicht. Und ist das denn sowas Tolles, sowas Gutes? Und die wollen sich ja nur selbst bereichern, ne? Und so weiter und so fort.
Also bei den Jungen ist natürlich schon einiges in Bewegung geraten. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass gewissermaßen die Helden des letzten Jahrzehnts jetzt eben zu Anti-Helden werden. Also dass im Grunde bis vor 5 Jahren Musk im Kern auch in Deutschland eine interessante, meistens positiv wahrgenommene Figur wäre und das jetzt natürlich in diese totale, aus vielen Gründen gut nachvollziehbare Anti-Heldenrolle gerät. Ne?
Ja, wahrscheinlich, weil wir aber auch immer nur auf, ne, wir gucken auf so Einzelne, die ganz weit nach oben gehen. Ne? Der klassische Gründer, und ich glaube, das ist auch so eine Fehlinterpretation, man guckt sich dann die an, die wirklich nachher, ja, Milliardäre oder also, ne, also die ganz Großen, aber
Milliardäre in dem Fall, glaube ich, genau. Neuerdings auch Milliardäre, genau.
Genau, die kriegen wir aber auch nur hin, deshalb meinte ich auch Gründerzeit. wenn ganz viele gründen. Und da ist ja auch der Tante-Emma-Laden, ist jetzt vielleicht nicht bei euch richtigerweise irgendwo im Fokus. Aber auch das, glaube ich, ist wichtig, dass wir so eine Aufbruchstimmung haben, dass Menschen was bewegen wollen, Verantwortung übernehmen, ne, auch für ihr Umfeld, Arbeitsplätze schaffen. Und klar, die Großen sind wichtig und gut, ja, damit sie auch den entsprechenden Impact haben. Ich glaube aber auch, dass wir in Summe so eine Gründerphilosophie eigentlich brauchen, dass man Dinge wieder selbst in die Hand nimmt und nicht immer nach anderen ruft, ja, und immer sagt, ich kann ja eigentlich gar nichts machen, also müssen erstmal hier, die Politik muss das regeln, die müssen das machen, die müssen wir, und vorher, bleibe ich sitzen und mach nichts. Und das halte ich für grundlegend falsch, ja, darauf zu warten, dass andere sein Schicksal verbessern. Ja, das ist natürlich richtig, Dinge zu fordern, aber ich glaube, jeder da, wo er steht, kann schon auch Schritte in die richtige Richtung gehen und dafür sorgen, dass wir eine bessere Zukunft haben.
Unbenommen, natürlich sehen wir das auch so, und in der abstrakten Sonntagsrede sehen das ja auch alle anderen so. Die Frage ist, ne, wie gelingt denn dann dieser kulturelle Shift? Und dann lass uns erst nochmal auf die Hürden gucken, wo man sagen muss, und die du ja auch in deinen Büchern beschreibst, in deinen Vorträgen beschreibst, dass in der Tat, ne, die Hürden, die da sind, eben das positive Mindset zumindest erschweren oder zumindest die Erfolgswahrscheinlichkeit für Gründer verringern. Was sind aus deiner Sicht die drei quasi am einfachsten umzulegenden Hebel, um Gründung zu erleichtern? Gerade jetzt natürlich in diesem technischen Umfeld, aus dem du kommst und über das wir natürlich bei der Sprint auch sehr, sehr stark nachdenken und in dem wir aktiv sind.
Ich glaube, ein starker Hebel, also einfach, hast du ja gesagt, ne? Deshalb muss ich ein bisschen nachdenken.
Okay,
was ich
okay.
Feststelle ist,
also was funktionieren kann, also was funktioniert, also einen, den man wirklich umlegen kann, so, das wäre die Frage, ne?
Ja, also ich glaube, den einen, den man wirklich umlegen kann, ist die Haltung von den Behörden, die Genehmigungen erteilen, ja. Denn vieles ist doch im Ermessensspielraum möglich. Ne? Also wir diskutieren ja oft, wir müssen Gesetze verändern, damit das funktioniert. Und ja, mag auch sein, dass man auch an Gesetzen was tun muss. Mein Erleben ist aber oft, dass auf der Entscheiderebene, stelle ich eine Genehmigung aus oder nicht, vieles davon abhängt, ob der Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt, willens ist, eine Lösung zu finden oder nicht. Und ich glaube, da liegt viel drin, und das kommt von den Behördenleitungen. Wenn die Behördenleitung, und deshalb sage ich, habe ich überlegt, ob es jetzt einfach ist oder nicht, wenn die Behördenleitung die Rückendeckung für die, die da arbeiten, gibt und sagt, das passt, ich möchte Innovation haben, ich möchte, dass ihr das gangbar macht, und wenn dann nachher ein Journalist oder sonst was das ankreidet euch, stecke ich euch den Rücken und sage nicht, da, was hat denn hier mein Mitarbeiter XY gemacht, das geht ja gar nicht, das können wir so nicht machen. Das wäre eine richtig coole Maßnahme, und da habe ich mit dem Boris Palmer diskutiert, genau diesen Punkt Behördenleitung. Mit dem habe ich auch die Frage gestellt, wie macht er das denn, das, was da in Tübingen, dass da was vorangeht? Ne? Man kann ja immer diskutieren, ob man das gut oder schlecht findet, aber da geht was voran und es verändert sich was. Ja, also kommt da in Umsetzung rein, unabhängig jetzt von, wie man das Ergebnis bewertet, aber er kriegt was in Bewegung. Und da war seine Aussage, es hängt im Prinzip ab von oben an der Stadt- oder Behördenleitung, ob die sagen, ich will, ihr wollt und ich deck euch den Rücken. So, das ist mal das Erste, und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir einfach führen, in der Gesellschaft führen müssen, dass wir das ermöglichen. Und dann kommen allerdings schon das ein oder andere, wer darf überhaupt was entscheiden? Darf das auf städtischer Ebene entschieden werden, oder muss ich dann wieder zu irgendeiner Behörde hier in Köln oder Düsseldorf aus Aachener Sicht jetzt hingehen, die dann auch weniger damit zu tun haben, oder irgendwelche Finanzamtregeln? Ne? Ich weiß von einem Start-up, was so Aquaponik gemacht hat. Das ist zum Beispiel tatsächlich deshalb kaputt gegangen, weil die stellen dann diese, wo ich Fischzucht mitmachen kann, Container auf bei Landwirten. Die hatten auch genug Kunden. Und dann ist aber pro Standort ein anderes Genehmigungsverfahren gewesen. Also in Deutschland, jetzt nicht weltweit, sondern in Deutschland, was sich dann zwischen 12 und 24 Monate hingezogen hat und ganz andere Dokumente wieder erfordert hatte. Alles in Deutschland, ja. So, und dadurch, durch diese Verzögerung, ist dann die Liquidität ausgegangen, weil das so nicht eingeplant war, ne? Und da ist einmal die Regeln, die es gibt, die alle einzuhalten sind, auf der einen Seite, die oft auf neue Dinge nicht passen, oder die Larve der Soldatenfliege, die hervorragend Abfälle, Reste, Reststoffe von Essen verwerten kann. Ja, aber unsere ganze Gesetzgebung so ist, dass ich, wenn ich es dann wieder in den Kreislauf bringe, Abfälle dürfen nicht in den Nahrungskreislauf kommen, was ja auch höchstgradig sinnvoll ist. Wenn ich jetzt an Schweine, Rinder oder sowas denke, dass ich denen keinen Abfall verfüttern kann, ist ja vollkommen richtig. Aber
Stichwort
der Larve,
Stichwort bis E, genau. Ja.
Aber der Larve, ja, die frisst von Natur aus auch Dinge, die nicht mehr so gut zu verwerten sind von anderen Lebewesen. Und hat damit aber kein Ding, und auch das, was aus der Larve, die Proteine, die dann schlussendlich entstehen, sind auch nicht schlechter oder besser. Da macht es halt keinen Sinn, dieses Gesetz so anzuwenden, ne? Und diese Offenheit, also wir grenzen uns sehr, sehr stark ein und haben dann über die vielen Jahre, Brandschutz ist mein beliebtes Thema, ne? Jeder Brand, der dazukommt, hat dann wieder eine Zusatzursache. Und deshalb ist es auch so schwer, das wieder zurückzudrehen, weil auf den Einzelfall, ja, macht ja Sinn, das auch noch abzusichern, damit kein Brand entsteht. Warum willst du die Regel denn jetzt einfacher machen? Auf der anderen Seite das Auftürmen, ne, immer perfekter zu werden und versuchen, das Risiko immer kleiner zu machen, das führt dazu, dass die Aufwände, was hinzubekommen, viel, viel zu hoch sind und viel, viel zu groß sind. Und da, glaube ich, müssen wir einfach hingehen, auch Risiken wieder eingehen und Dinge einfach nochmal deutlich wieder zurückschrauben, signifikant von der Regelungswut, wohl wissend, dass das dann auch zu dem ein oder anderen Knall führen kann. Und ich glaube, das ist die Krux, in der wir uns halt befinden. Wer möchte das verantworten, dass dann was passiert? Weil dann werden ja, wenn was passiert, alle sagen, das hast du doch gewusst, dass das passieren kann. Sieht man ja an den und den Fällen. Und das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir führen, die, glaube ich, nicht einfach ist, aber notwendig. Wichtig. Also das erste ist Behördenleitung. Das zweite war, wir müssen tatsächlich an Regeln drangehen, damit Startups hochkommen. Und der letzte Block, den ich sehe, ist ein Thema der Finanzierung nach diesen ersten paar hunderttausend Euro, sag ich jetzt mal. Also das, was wir eben schon hatten, dass wir da die Fonds haben, dass wir da gucken, das Geld, Pensionsfonds und so weiter, also dass wir das Geld, was wir ja haben in Deutschland, da wirklich rein investieren und Dinge groß machen. Ne? Also wir können, glaube ich, bis zu diesen ersten Runden, ist mein Eindruck, sind wir eigentlich oft ganz gut unterwegs und auch mit super Sachen, und dann bricht es halt ab. Und das wären so die drei Dinge, die ich glaube schon änderbar sind. Einfach, weiß ich nicht, aber änderbar sind und einen Rieseneffekt bringen würden.
Lass uns nochmal genau auf Punkt 3 gucken, ne? Weil das ist ja, auch das ist im Grunde erkannt und Konsens, ne? Zu sagen, dass Skalierung andere finanzielle Mittel braucht als die Prototypenphase und so, das haben alle verstanden, so per se erstmal. Es tut sich ja auch im politischen Diskurs was, also sogar auf einer rechtlichen Ebene gibt es ganz erfolgversprechende Bemühungen. Aber warum passiert das dann doch nicht oder so langsam? Dass die Erkenntnis, das größte Risiko in solchen Kontexten kein Risiko ist, das größte Risiko in solchen Kontexten ist, kein Risiko einzugehen. Und dann gehen wir kein Risiko ein. Warum nicht?
Ja, genau. Also ich glaube, dass das, ich will jetzt keine Berufsgruppe hier vorführen, aber das ist diese, ich nenne das Lawyer's Attitude. Das ist, wir lassen das viel von Juristen oder mit juristischem Blick halt machen, und die sind per se so ausgebildet, Risiken zu vermeiden und keine eigenen Risiken zu tragen. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden durch unsere ganze Gesellschaft. Das haben wir verinnerlicht. Ja, automatisiertes Fahren. Wir führen nicht die Diskussion, dadurch könnte ich Leben retten, was de facto so ist. Es würden weniger Menschen sterben. Wir führen die Diskussion darüber, dass noch Menschen sterben und wer die dann verantwortet und wie wir damit jetzt umgehen. Und von dem Fortschritt eigentlich voll weg hin, wir haben wieder Risiken. Wir betrachten diese Risiken. Und das ist aus meiner Sicht das Kernproblem. Diese Attitude, diese Einstellung, die müssen wir aufbrechen. Und da hängt es auch davon ab, wen ich das machen lasse, ja, und mit welcher Ausbildung man da schlussendlich rangeht. Und das erlebe ich auch in vielen Vertragsgestaltungen und so. Selbst wenn die Partner wollen und sagen, so, dann kommen die Anwälte und die fangen beide wieder ganz links und ganz rechts an, ja? Also jeden von der Anwaltsseite macht halt wieder sein Paket auf und dann iteriert man sich langsam dahin. Und ich habe die schon zigmal gefragt, Leute, wir treffen uns doch nachher sowieso in der Mitte. Können wir das nicht abkürzen? Jeder geht einen Schritt auf den anderen zu. Ja, und warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beantworten, warum das so ist. Ich glaube nur, wir müssen es ändern und das fängt bei uns selber an. Ich versuche das in meinem Umfeld zu machen. Ich gehe Risiken ein. Ich lebe das vor. Das ist, glaube ich, auch eine Vorbildsache, dass man das aufzeigt. Schmeckt auch nicht allen, aber ich glaube, anders kommen wir nicht rum, selber in den sauren Apfel zu beißen. Jeder, der davon überzeugt ist, und das ist der Punkt, jeder, das hast du eben auch gesagt, jeder stimmt dir zu. Ne? Bürokratie muss weg. Ich habe noch keinen getroffen, der mir da widersprochen hat. Hast du ja eben auch gesagt, ne? Oder auch jetzt bei dieser Sache. So, und die Frage ist, die, die Geld haben, ne? Sind die bereit zu investieren? Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Ich bin eben nicht dafür, dass wir die Geld haben, mehr besteuern, sondern ich sage, ich fordere von denen die Verantwortung ein, dass die das Geld investieren, und zwar nicht nur in Immobilien. Und darüber müssen wir reden. Davon hätten die aber ja auch einen Mehrwert. Sie sollen es eben nicht verschenken, nicht dem Staat geben, sie sollen es investieren. Und das finde ich schon den Anspruch. Und diese Debatte würde ich gerne mal führen und dann auf den Punkt bringen mit den einzelnen Menschen und reden. Auch in Aachen haben wir genug Menschen, die genügend Geld haben, ja, um es in die Region zum Beispiel zu investieren. Es passiert aber viel zu wenig. Und das ist die Frage, wie kommen, da hast du ja gerade gestellt, ich kann sie nicht beantworten, warum ist das so? Aber ich glaube, jeder Einzelne muss das für sich beantworten. Da bin ich wieder bei, was kann er tun, was kann er beitragen, um da Deutschland, Europa wieder nach vorne zu bringen. Sonst wird das nichts.
Total spannende Frage, ne? Aber was in meiner Beobachtung halt auch der Fall ist, ist, dass wenn diese, ne, sehr reichen Menschen, Family Offices, dann tatsächlich in radikale Innovation investieren, dann tun sie es eben oft nicht in Deutschland, sondern tun das über Investment Vehicles dann oft in den USA oder auch in Asien. Und ihre quasi risikoaversen Assets, das ist dann das Immobilienportfolio in Hamburg an der Außenalster. Und nun ist es ja so, Achim, ne, du kannst ja zumindest jetzt in einem Land, was sich grundsätzlich als freiheitlich marktwirtschaftlich versteht, niemanden zwingen, in irgendetwas zu investieren.
Nein, richtig.
Sondern du könntest allenfalls mit Anreizen arbeiten. Magst du da mal deine Gedanken teilen? Also wie zumindest eine total plausible Vorschlag, den du gerade gemacht hast. Wie schaffen wir es, dass mehr Leute in radikale Innovationen in Deutschland, Europa investieren, aus Europa? Das dann auch tatsächlich tun?
Also ist, glaube ich, auch eine Frage des Steuerrechts. Ich habe mir jetzt hier mal die Niederlande und Belgien angeschaut. In Belgien ist zum Beispiel die Kulisse für das Thema IP, also wenn ich IP lizenziere, viel, viel besser vom Steuerrecht als in Deutschland. Oder wenn ich innovative Produkte in Niederlanden habe, zahle ich, glaube ich, nur 9% Steuern auf die Gewinne, also auf innovative Produkte, was ja genau nochmal einen Anreiz auch gibt, zu investieren in genau solche Themen. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach schon die Möglichkeiten, dass wir eben nicht gucken, wie wir noch mehr Steuern erhöhen, sondern ich würde sagen, wir müssen den gegenteiligen Weg nehmen, es Unternehmern einfach machen oder das Thema Erbschaftssteuer jetzt. Ja, klar, kann man jetzt irgendwie diskutieren und manche missbrauchen das vielleicht, aber im Kern, glaube ich, brauchen wir da eine Unternehmerfreundlichkeit, dass weiter investiert wird. Und das geht dann weiter, glaube ich, schon auch in Arbeitsrecht rein, Freiheiten dazu geben, die in Teilen ja jetzt schon diskutiert werden. Also wie lange darf ich arbeiten an einem Tag, Kündigungsschutz, solche Themen, die ja aus der Vergangenheit alle meiner Meinung nach auch richtig waren, dass sie sich in eine bestimmte Richtung entwickelt haben. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir einfach wieder in Summe mehr Freiheitsgrade und müssen das auch rüberbringen, denen, die gründen wollen und denen, die dann in diese Vehikel schlussendlich auch investieren. Also das möglichst einfach machen. Und das geht natürlich auch durch Anreize, denn auf der anderen Seite ist das Risiko ja auch da, dass das Geld weg ist. Ne? Also das müssen wir uns ja auch vor Augen führen. Es wird ja immer so getan, ja, die verdienen ja alle wahnsinnig viel und ziehen dann das Geld da ab. Aber es ist ja auch so, dass aus 10 Startups, aus einem wird richtig was, aus 2, die dümpeln so vor sich hin und die anderen gehen kaputt. Das heißt, wenn man über Rendite redet, muss da ja auch bei dem einen dann eine hohe Rendite rauskommen, damit man das andere ausgleicht. Ne? Und da bin ich schon dafür, dass man da Freiheiten erhöht und auch das Steuerrecht und die Rahmenbedingungen so dreht, dass es die richtigen Anreize gibt. Und wenn dann gefördert wird in der Förderkulisse, ist es oft sehr stark in Deutschland so, dass Förderung dann nur bedingt wirklich eingesetzt werden kann, um nachher damit Geld zu verdienen. Ja, das heißt, dann gibt's ganz, ganz viele Auflagen, was ich alles nicht darf mit diesen Sachen, die ich auch grundsätzlich natürlich verstehe. Aber sie bringen dann wieder so einen Bruch rein. Ne? Man hat eine gute Idee, hat was vorangetrieben und dann muss ich eigentlich das alles komplett neu aufsetzen, um dann richtig durchzustarten. Auch da, glaube ich, sollten wir in der EU hingehen und das vereinfachen, dass ich das dann wirklich in der Skalierung schlussendlich nutzen könnte. Das ist Förderrecht, Förderkulisse, was da, Subventionsrecht, was darf ich mit diesen einzelnen Dingen dann tun? Da würde ich auch ansetzen.
Du hast in deinem Buch, also eben auch nochmal erwähnt, ne, dass du gerne in die Niederlande und auch nach Belgien schaust. In deinem Buch gehst du ja sehr ausführlich ein, auch auf eine historische Epoche in den Niederlanden, die aus deiner Sicht Inspiration für so eine neue Gründerkultur in Deutschland und dann auch vielleicht insgesamt in Europa sein kann. Die Vereinigte Ostindien-Kompanie in den Niederlanden. Jetzt lassen wir mal die kolonialen Aspekte und die Kanonenboot-Aspekte dieses Beispiels außen vor, sondern beschreib doch mal, warum du jetzt zumindest bezogen auf die unternehmerischen Aspekte, die diese historische Epoche für inspirierend hältst für heute.
Erstmal ist es so, dass oft ja gedacht wird, nur das Große oder die Großen. Ne? Wir sind ja so ein bisschen eingequetscht zwischen USA und China gefühlt und sagen, ja, die sind ja so groß, was will man da machen? Die haben die Skalen und so weiter. Und die Niederlanden auch zu der Zeit sind, finde ich, ein schönes Beispiel, dass es nicht auf Größe, sondern auf Schnelligkeit und Regeln, die ich mir in Teilen selber machen kann und setzen kann, und über die haben wir auch schon gesprochen, wirklich zu einem weltweiten Erfolgsmodell werden kann für sich selbst. Ne? Also das eine ist, ich muss schnell sein, und Deutschlandgeschwindigkeit wird oft ja jetzt eher schon als Gegenteil als schnell. Ne? Also Deutschlandgeschwindigkeit heißt langsam, also wenn ich mit Chinesen diskutiere. Das heißt, wir sind langsam, sollten aber schnell sein, haben wir eben schon angesprochen. Das nächste ist, wir sollten die Regeln so machen, dass sie uns helfen und nutzen. Haben wir eben auch schon angefangen zu diskutieren, Steuerrecht zum Beispiel, ja, Regularien, was ich darf, wenn ich jetzt zum Beispiel Batterie wieder irgendwo ansiedle, ist das Thema Chemie, ja, wollen wir das haben? Ja, eigentlich nicht, ne? Also geht nur in ganz bestimmten Bereichen wieder. Und dann müssen wir uns eben die Frage stellen, wenn wir sowas ansiedeln wollen, eine Technologie oder auch AI, ja, AI diskutieren wir auch sehr stark unter dem, was kann alles Schlimmes damit passieren? Ich kann die einzelnen Aspekte ja auch verstehen. Es gibt natürlich Argumente dafür. Trotzdem stehen wir uns damit dann meiner Meinung nach selbst im Weg, machen es nicht besonders attraktiv, die Brains hier hinzulocken nach Deutschland, ja, um AI zu machen. Ja, wenn wir sagen, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt gut finden, so ungefähr. Und das ist das, was ich in diesem Niederlande-Beispiel, ja, es gibt auch negative Auswirkungen, die hast du gerade schon angesprochen, aber was ich an dem eigentlich spannend finde, dass wir uns anschauen, wie können wir gut performen und dann nicht irgendjemanden kopieren, sondern uns diese Regeln, die dafür gut wären, wirklich auch vornehmen und schnell handeln. Und das sind die zwei Sachen, die nichts mit Größe zu tun haben, die nichts mit Voraussetzungen. Es war ja auch nicht so, dass da alles schon da war und die mussten nur so ein bisschen Schalter legen, sondern das hat sich dann ja rapide schnell daraus entwickelt, dieser Erfolg. Auch das, ne, wir tun ja jetzt so, Deutschland ist verloren und es ist schon alles hier, ne, kaputt, und jetzt haben wir auch noch die, in der Weltmeisterschaft sind wir rausgeflogen, ne, und alle zerreißen sich das Maul, dass das ja, ne, aufzeigt, wie schlecht hier schlussendlich alles ist. Und da würde ich einfach nochmal bitten, das zu vergleichen, wo wir nach dem Zweiten Weltkrieg standen, ja, wo alles hier kaputtgeschlagen waren, wo wir ganz gedemütigt waren, auch zu Recht, ja, und doch ganz schlechte Voraussetzungen hatte und keiner einen Cent oder Pfennig auf uns gewettet hätte. Und da gab es diese Aufbruchstimmung auch wieder mit einem Regelset, ein gutes Grundgesetz, soziale Marktwirtschaft, ja, wo die Leute sich hinter, ey, das, da kann ich was werden, da kann ich was machen, jetzt packe ich an, gegenseitig, gemeinsam was zu bewegen. Und es ist möglich, in Deutschland was gemeinsam Aufbruch zu wagen und zu machen. Und deshalb nochmal dieses Niederlande-Beispiel. die haben es gezeigt, ja, wenn man will, wenn man ein Set an Regeln macht, wenn man in die richtige Richtung läuft und schnell ist, dann ist das möglich und in Deutschland ist es möglich. Wir haben so viele Kompetenzen, wir haben so viele Themen, die wir hier auf die Straße, Luft oder wo auch immer hinbringen könnten, aber wir müssen es eben tun und uns nicht selbst im Weg stehen und deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt.
Weißt du, was ich besonders inspirierend daran fand, ist, ne? Also jetzt dieses Beispiel versus Deutschland 45 in Ruinen und so weiter. Da hast du, würde der Systemtheoretiker immer sagen, ja, das ist insofern einfacher für einen Neustart, als dass du quasi auf dem weißen Blatt Papier in vielen Fällen anfangen kannst. In dem Fall sogar noch die kulturellen Kompetenzen hast, aber ne, das im Grunde ein echter Neustart ist. Bei dem du nicht in diesen tiefen Pfadabhängigkeiten steckst, die ja gerade das Hauptproblem oder ein wichtiges Problem darstellen, warum wir uns so schwer tun, die bekannten Zukunftslösungen jetzt auch tatsächlich mal umzugehen. Ne? Das hängt ja in der Regel damit zusammen, dass wir uns von dem Alten nicht lösen können oder wollen.
Stimmt.
Und das fand ich interessant. In diesem Zustand war die Niederlande ja nicht, bevor sie, sondern das war ja schon, das war ein wissenschaftsstarkes Land, das war ein sozial halbwegs integriertes Land, es gab keine, ne, ist ja Anfang des 17. Jahrhunderts gegründet worden, waren jetzt nicht gerade von einem Krieg durchzogen worden, sondern es war eine stabile Gesellschaft, die gesagt hat, jetzt gehen wir mal nach vorne.
Ja, genau. Also genau und es geht auch. Ne? Und das ist ja in der Situation, in der wir uns befinden. Das ist ja das, was ich meine. Wir sind eben glücklicherweise noch nicht da, wo wir nach dem Zweiten Weltkrieg sind und hoffentlich kommen wir da ja auch nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Mind Change hinkriegen und hoffentlich nicht erst, wenn wir abgestürzt sind. Ne? So und ich finde aber schon, dass also ich guck positiv da drauf, aber jetzt sind schon die richtigen Weichen zu stellen. Ne? Also wenn wir jetzt nicht abbiegen und uns jetzt nicht solche Dinge einfallen, wie da in den Niederlanden, dann habe ich schon Sorge, dass das mit dem Wohlstand sehr schnell zu Ende ist und dass wir dann wieder in Situationen reinkommen, die wirklich keiner von uns, glaube ich, will. Ne? Das heißt, es ist schon Handlungsbedarf. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Es ist jetzt nicht so, ja, ist doch alles super und streng dich nur ein bisschen mehr an. Daher ja auch Zukunftsfrust. Ne? Also einen gewissen Frust habe ich auch, ja, und ich glaube, man darf den auch benennen. Das Wichtige ist nur, was macht man mit Frust? Frisst man den in sich herein oder zieht man alle runter in eine Abwärtsspirale oder nimmt man den und sagt, okay, jetzt setzen wir uns mal auf den Hosenboden und entwickeln halt Mut daraus und geben mal richtig was. Und das ist doch das, die Reaktion, die brauchen wir jetzt. Und da müssen wir halt nur mehrere mitmachen, sonst funktioniert nicht. Ne? Wenn einige Hampelmänner, so wie ich, das tun, und ich rede ja nicht nur, ich mache ja auch hier auf Avantis, das ist mir auch nochmal persönlich ganz wichtig, Street Scooter hast du schon genannt, aber danach sind ja auch noch etliche andere Initiativen, die wir wirklich angestoßen haben, wo wir machen, wo wir Startups eine Heimat geben, wo wir Dinge größer werden lassen, also das Tun. Ne? Das Reden ist das eine, man muss es aber auch tun und anpacken und Beispiele schaffen, dass es möglich ist.
Nun bist du Produktionswissenschaftler, was muss sich in der Produktion verändern?
Ja, in der Produktion haben wir die Situation, dass wir quasi über das letzte Jahrzehnt, das was immer eine Stärke an unserem Standort war, eigentlich kaum Produktivitätsfortschritte generiert haben. Das heißt, wir sind auf dem Stand irgendwo stehen geblieben, haben aber weiter verteilt. Das heißt, was die Produktion jetzt tun muss, also der Motor durch den Maschinen- und Anlagenbau, den wir ja hatten, das war immer eine der Kernstärken, die wir in Deutschland hatten. Ja, und jetzt erstmalig zum Beispiel in der Batterietechnologie sehen wir, dass die Maschinen und Anlagen kommen aus Asien. Ja, also da ist was ins Rollen gekommen. Und jetzt müssen wir da rein. Wie können wir dieses Thema Produktivität, ja, und das ist eine Kombination aus AI, die wir da reinbringen, aber nicht nur so fallbeispielmäßig, sondern wir müssen das komplett ummodeln. Und da geht es eben nicht darum, den Menschen zu ersetzen, sondern diese Produktivität neu zu denken, ja, auch mit Humanoiden und das massiv voranzutreiben und wirklich auf eine andere Ebene der Produktivität zu kommen. Das geht mit den Ansätzen. Und das muss unsere Hauptaufgabe sein als Produktionsforscher und Umsetzer, das jetzt wirklich zu lösen und durch diese Produktivitätsfortschritte, wenn wir die jetzt, sind wir über schnell, zügig umsetzen, dann wird das auch wieder was mit Exportweltmeister. Und dann spielen wir, glaube ich, auch wieder erste Liga. Aber da ist viel zu tun.
Beschreib das doch mal konkreter. Wie sähe dann eine Fabrik im Präzisionsmaschinenbau oder so, also da, wo wir auch immer noch Stärken haben, in Zukunft aus und wo liegen die Unterschiede zu heute?
Lass mich mal bei meinen Leisten bleiben, also bei der Batterie.
Dein Schwerpunkt ist logischerweise.
Da müsste ich jetzt das ein oder andere improvisieren, dann lachen mich die Präzisionstechniker aus. Also machen wir es mal an der Fabrik. Fängt an mit dem Rein- und Trockenraum. Im Rein- und Trockenraum will sowieso kein Mensch arbeiten. Wir haben hohe Ausschüsse im Augenblick da drin. Also kommen zwei Sachen zusammen. Da will keiner arbeiten, weil trocken, ne? Schleimhaut trocknet aus. 3 bis 4 Stunden länger möchte man das nicht machen. Und auf der anderen Seite haben wir viele Dinge noch nicht verstanden, weil komplexe Zusammenhänge, hohe Ausschussraten. So, zwei Dinge. Das eine ist, ich bringe in die Anlage lokal AI-Devices schlussendlich rein, die die ganzen Sensoren, die da installiert sind, kennen und die Anlage nachsteuern. Ja, das heißt, Ausschuss geht massiv runter, damit auch die Produktivität. Bring aber zusätzlich jetzt auch noch Hightech rein, anstatt Konvektionstrocknen dieser Schicht. Mache ich Lasertrocknen oder gehe in Trockenbeschichtung, mache ich den Raum viel kleiner, viel effizienter, spare wirklich massiv 50% des Invests und Energie vor allen Dingen, ja, also auch die anderen Stellhebel. Und dann hole ich den Mensch da raus, indem ich einen Humanoiden, der braucht keine Beine, der kann auf Rädern fahren. Es geht um die Greiftechnik, also die Arbeitsschritte, die dann noch zu tun sind, die, wie gesagt, kein Mensch machen will, kann ich mit einem Humanoid machen, kann ich nochmal verkleinern, der braucht nicht schönen Arbeitsplatz und so weiter, kann auch über Kopf arbeiten, alles möglich. Und damit habe ich die Produktivität wirklich in Summe um 100%, wenn ich das mal aufaddiere, schlussendlich gesteigert. Und das sind die Sachen, wo wir hin müssen, ganz konkret. Und die setzen wir jetzt auch zum Beispiel in unserem Fastbud-Projekt, was wir jetzt an der RWTH haben. In die Richtung geht's. Und die setzen wir jetzt auch um und beweisen, dass das funktioniert.
Und der Humanoide kann sogar 4 Arme haben oder sowas.
Der kann 4 Arme haben, genau. Also, dass der jetzt besonders menschlich aussehen muss, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wieder was mit Emotionen. Ja, das ist das, was ich meinte. Das brauchen wir halt nicht. Aber es geht um einen komplett anderen Ansatz. Nicht einfach den Mensch raus, Humanoiden rein und das war's, sondern diese Gesamtdenke auf ein anderes Produktivitätslevel zu kommen.
Genau, ist auch lustig, ne, dass jetzt diese ganze Diskussion irgendwie gerade deshalb losgeht, weil irgendwie Roboter echt noch viel besser tanzen können. Das ist aber ja jetzt in der Produktion nicht die Hauptqualifikation. Nee, ist
die tanzen die, müssen die Mitarbeiter relativ selten, ja.
Genau. Lass uns noch kurz über zwei Chancenfelder sprechen, die dir besonders wichtig scheinen. Das eine ist, ne, das Thema Kreislaufwirtschaft. Du hast es mit dieser Larve quasi auf der biologischen Ebene schon kurz angetippt, aber insgesamt ist natürlich quasi die Wiederverwertung von Ressourcen für dich ein sehr wichtiges Thema. Und das zweite, diese geopolitische Komponente, welche Chancen könnten sich denn ergeben für Europa, wenn wir endlich besser, intensiver mit Afrika kooperieren würden. Fangen wir mal mit der Kreislaufkomponente an. Warum ist sie so wichtig, als vielleicht auch aus deiner produktionswissenschaftlichen Sicht?
Ja, es gibt zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass mir unsere Umwelt, ich habe 5 Kinder, wirklich am Herzen liegt und man in dieses Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ernsthaft weitermachen muss. Auf der anderen Seite ist für mich Kreislauf, wenn ich das theoretisch betrachte, müsste das viel effizienter sein als diese Linearwirtschaft. Ja, so, da komme ich also nicht drüber hinweg, dass wir alles so aufbauen. Also, ne, es wird ja immer argumentiert, das ist eigentlich die beste Art und jetzt kommt da der doofe Umweltschutz und jetzt müssen wir noch mehr bezahlen. Ne? So, ne, also von den Gegnern. Ich glaube, dass dieses Thema, und deshalb finde ich es so faszinierend, wenn ich was in den Kreislauf bringe, also nicht wieder neu aus der Erde rausholen muss oder sonst was, müsste das doch eigentlich viel effizienter sein. Und warum ist es das nicht? Das ist, weil wir bis zu einem bestimmten Punkt haben wir einen industriellen Prozess etabliert und danach fangen wir wieder an, in so einen Manufakturcharakter reinzugehen. Ne? Also wenn ich repariere oder auseinanderschraube, dann so. Und ich glaube aber, das kann man ändern. Und dann haben wir nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Also wir haben es der Natur abgeguckt. Da läuft auch eigentlich fast alles in Kreisläufen, was es da so gibt. Und das ist in Summe, finde ich, eine sehr intelligente Art und Weise und deshalb favorisiere ich dieses Thema Kreislaufwirtschaft und glaube, wenn wir das intelligent machen, ist es wirtschaftlich überlegen und dann wird es ein Erfolgskonzept für die ganze Welt. Ja, so wie wir es jetzt machen, du sattelst drauf, ist es für viele in der Welt, die erstmal hochkommen wollen, ne, aus der Entwicklungsstufe, überhaupt erstmal Industrie, ist es eher abschreckend, weil sie sagen, wenn ich das jetzt auch noch machen soll, dann komme ich gar nicht hoch. Also mache ich das nicht, will ich nicht, habe ich eine Aversion gegen, möchte nicht draufspringen. Wenn wir das aber aus dem Umweltministerium mal in das Wirtschaftsministerium packen würden, ne? Also im Augenblick sind viele Regeln für Umwelt, kommen eben aus dem Umweltministerium und sind dadurch eigentlich Regeln, die behindern, verbieten sollen, was Lenkungs. Wenn ich aus dem Wirtschaftsministerium das mal denken würde, diese Regeln. Und wie kann ich denn das zu einem wirtschaftlichen Erfolgsmodell machen? Dann würde ich auf einmal Kapital in den Kreislauf gehen. Dann würden Leute, die Rendite haben wollen, sagen, hey, wie cool ist das denn? Da investiere ich rein. Und dann wird es ein Selbstläufer und muss gar nicht mehr über Verbote geregelt werden. Und deshalb finde ich das so faszinierend, weil ich fest der Überzeugung bin, dass Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich überlegen sein kann, wenn ich es von vornherein so aufsetze und plane und die Produkte auch so designe, dass ich sie in einem industriellen Prozess, in einem Kreislauf führen kann. Ich glaube, dass das geht und machbar ist und das kann der nächste Erfolgsschlager, Klassiker aus unseren Landen sein, wenn wir das richtig angehen mit dieser Marktwirtschaft-Logik.
Natürlich auch keine junge Vision, ne? Also das Cradle-to-Cradle-Konzept ist, wie alt ist das jetzt? 25
Jahre?
Ja,
aber Jahre, es ist immer, so? ich habe ja auch mit Menschen da diskutiert, die haben mir recht gegeben, es ist in einer Blase, ja, aus dieser Ecke, so wo man auch oft Rendite nicht gut findet und so weiter. Und aus dieser Ecke ist es nicht rausgekommen. Und der Unterschied ist jetzt, lasst es uns doch in die Unternehmenherzen, die Rendite machen wollen, einpflanzen. Nicht mit dem, du tust was Gutes für die Menschen, mach das doch bitte. Oder ich mache ein Gesetz, dass du es machen musst. Sondern da mit denen diskutieren, und das habe ich begonnen seit einiger Zeit, und das kommt schon an, Schritt für Schritt, sagen, hey, du kannst damit Geld verdienen. Und jetzt lass uns das so aufziehen, dass du damit Rendite machst und Geld verdienst. Und das ist deine Chance, die du hast in Deutschland. Und das ist der Shift, den wir hinkriegen müssen. Also aus einer, ich sag's jetzt mal, Öko-Ecke, ja, hin, ne, wo auch Genossenschaft und so weiter, bitte nicht falsch verstehen, aber hin in die Mitte der Wirtschaft zu sagen, und da gibt's viele, die auch in der Abfallwirtschaft und sowas schon arbeiten, die mir das auch bestätigt haben und sagen, hey, das ist ein cooler Ansatz, das können wir gut nachvollziehen und da kann Momentum erzeugt werden.
Wir verstehen dich richtig. Also wenn man Tax the Rich gut findet, dann sollte man langfristig zumindest dran denken und ein Interesse dran haben, dass es Reiche gibt. Vorletzte Frage, dann nochmal zu Afrika. Na, auch Afrika ist ja auch jetzt ähnlich wie Cradle to Cradle, würde ich fast sagen. Ne? Die letzten 30 Jahre immer im Grunde immer ein Hoffnungswert gewesen, dass da jetzt eine große wirtschaftliche Dynamik entsteht. Und das sehen wir auch an verschiedenen Stellen in Afrika. Und das im Grunde Europa schon alleine wegen der demografischen Nähe, der geografischen Nähe und der demografischen Unterschiedlichkeit im Grunde der natürliche Partner hier ist. Wie kriegen wir das hin, die Europa-Afrika-Brücke so zu gestalten, dass es für beide Seiten ein großer wirtschaftlicher Vorteil werden kann?
Ja, ich glaube, es geht, auch das habe ich jetzt massiv begonnen, es geht über Menschen. Ja, wenn ich hier nochmal gucke, wie haben wir es geschafft, dass Deutsche und Franzosen sich nicht mehr als Erzfeinde betrachten, durch Schüleraustausch, durch Studentenaustausch nach dem Zweiten Weltkrieg hat Adenauer ja massiv vorangetrieben, dass sich Menschen wirklich kennenlernen und verstehen und dann sage ich nicht mehr, ne, habe ich keine Lust mehr in den Schützengraben mich zu stellen, weil ich kenne ja 50 Franzosen, die sind alle nett und ich verstehe die. So, das heißt, es ist ja eine Mittelschicht in Afrika entstanden, was übrigens nicht immer die Regierenden sind, sondern gut ausgebildete Leute, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, meiner Meinung nach. Und es geht jetzt darum, möglichst viele persönliche Beziehungen auf insbesondere auf Mittelstandebene aufzubauen. Bisher war es immer so, von oben, Staat guckt, große Projekte, auch über Entwicklungshilfe und so, war immer in entweder ganz, ganz unten bei den ganz Armen oder ganz oben. Und ich glaube, die Hand da zu reichen zwischen der Mittelschicht, die da in Afrika jetzt entstanden ist, und das ist der Unterschied zwischen vor zig Jahren. Die gibt es da jetzt an vielen Stellen, nicht überall in Afrika. Afrika über 50 Länder ist ja groß, aber in vielen Ländern gibt es das da jetzt. Und dass unser Mittelstand denen die Hand reicht, schlussendlich und umgekehrt, ja. Und damit haben wir jetzt, ich habe jetzt schon mit Austauschen hier angefangen, wir bereiten die vor, insbesondere mit Unternehmern oder Leuten, die gründen wollen, damit dann auch eine gewisse Geschwindigkeit kommt. Und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, das über die Menschen zu machen. Da müssen halt nur ausreichend dann mitmachen, Das nutzt halt nichts, wenn das jetzt irgendwie 10, 20 machen oder sowas, ja. Sondern das müssen wir in einem größeren Stil machen. Und das können wir aber auch ja wieder staatlich unterstützen, indem Kreditausfälle und so weiter, dass das in die Richtung kanalisiert wird. Und das ist auch eine andere Ausrichtung der Partnerschaft, der Entwicklungshilfe, wie man mit diesen Ländern halt umgeht. Aber wichtig immer auf Augenhöhe, ne? Also es geht jetzt nicht darum, sich die Bodenschätze zu sichern und die dann aus dem Land zu holen, wie das die Amerikaner und die Chinesen auch machen, sondern wir müssen dann eben auch gucken, dass da die nächsten Verarbeitungsschritte da bleiben, die jetzt übrigens dann in China sind. Und dann, glaube ich, wird auch aus afrikanischer Sicht, und ich habe das mit dem einen oder anderen jetzt schon mal angesehen, dachte, ja gut, das macht Sinn, da habe ich auch Lust zu. Das ist jetzt mal schon anders, als wir das in den letzten Jahrzehnten kennengelernt haben. So, ne? Der weiße Europäer erklärt euch Afrikanern jetzt mal wieder, wie er Wirtschaft macht. Und das ist halt Quatsch und Blödsinn. Ja? Man kann sich gegenseitig was erklären, damit man versteht, wie man Geschäft macht. Und das ist der Ansatz.
Letzte Frage stelle ich alle meinen Gästen. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 wünschst du dir am meisten? Nur eine Innovation und sie darf nichts mit deinem direkten Arbeitsfeld zu tun haben, was bei dir natürlich total schwer ist, weil du einfach auf so vielen Feldern präsent bist. Aber also jetzt schon mal nichts mit Produktion soll es zu tun haben.
Ja, gut, dann wünsche ich mir einen Antrieb, wie man schneller im Weltall vorankommt.
Darüber haben wir gar nicht geredet, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Teil deines Buchs. Ne? Wie machen wir den Weltraum wirtschaftlich produktiv? Okay, drei Sätze noch dazu, wie machen wir das? Weil, also du wünschst dir das, damit wir wahrscheinlich ja, nicht um zum Exoplaneten zu fliegen, oder das wäre jetzt erst das werden wir beide nicht mehr erleben, vermute ich.
Nein, also im Weltraum gibt's unglaublich, also erstmal aus dem Weltraum die Erde betrachtet über Satelliten und verschiedene Themen kann man eine ganze Menge Gutes tun und auch Dinge erkennen. Also man kann es auch zum Negativen wenden, wie wir jetzt sehen im kriegerischen Auseinandersetzung, aber man kann auch sehr gute Informationen erzeugen. Und im Weltall gibt's unglaublich viel Ressourcen auf einzelnen Planeten. Und das ist 2050, sind wir da wahrscheinlich noch nicht. Aber ich glaube, diese Vision, dass wir uns nicht auf die Erde begrenzen, sondern den Weltall auch als mögliches Ziel, uns weiterzuentwickeln, sehen, das könnte eine schöne Vision sein, hinter der sich, glaube ich, viele versammeln können. Und auf diesem Weg werden wir viel erfinden, was wir wieder auf der Erde brauchen können und gar nicht so sehr für den Weltall. Ganz kurz noch eine andere Vision könnte sein, das wäre ein anderer Wunsch, dass wir unsere gesellschaftliche Kraft darauf steuern, Krankheiten zu heilen. Also auch das fände ich eine sehr schöne Vision, zu sagen, viele der seltenen Krankheiten nehmen wir uns jetzt mal wirklich ernsthaft richtig vor und kanalisieren unsere Fähigkeiten, unsere Forschung darauf, da Abhilfe zu schaffen. Und das könnte auch etwas sein, glaube ich, wo sich viele hinter versammeln können und sagen, das ist ein schönes gesellschaftliches Ziel. Also wer mit Weltraum nichts anfangen kann, kann vielleicht mit dem was anfangen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir etwas brauchen, eine Vision, die etwas weiter weg ist, wo man sagt, das ist ein Fixstern, auf den wir hinarbeiten und wo wir uns darauf einigen können, neben den Themen soziale Marktwirtschaft und anderen Themen, die wir ja auch schon angesprochen haben.
Achim, ganz vielen Dank für dieses wahnsinnig facettenreiche und kluge Gespräch.
Ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert und wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, die das interessieren könnte. Gerne auch eine Review in eurer Podcast-App. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen, von Max Zöllner. In 14 Tagen, dann kommt dann die nächste Episode wieder und bis dahin gilt, ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.